BR Heimat lesen.
Bittgänge und Wallfahrten. Um unseren Herrgott zu bewegen, dass er den Wetterhexen das Handwerk lege und Sonnenschein und Regen in der richtigen Reihenfolge spende, veranstalteten die Etterschlager ihre Kreuzgänge, das heißt Bittgänge. Sie gingen mit dem Kreuz nach Grafrath, Wessling, Delling und Andex. Die Wallfahrten nach den drei erstgenannten Orten waren je in einem Vormittage abgetan, verliefen daher geordnet und ohne besondere Hindernis. Nur die Buben wichen hier und da von dem Wege der Buße und Andacht ab. Nicht nur, dass es öfters darüber Meinungsverschiedenheiten gab, wer das Kreuz tragen dürfe, auch andere kleine Händel wurden auf diesem Weg ausgetragen. Und mitten im andächtigsten Seelenzustande lag einer im Straßengraben, aus dem er sehr verdutzt emporsah. Sehr bald aber schritt ein Erwachsener ein und stellte die Ordnung wieder her. In Etterschlag war es so üblich, dass die Erwachsenen die Jugend unter scharfer Aufsicht hielten. Umso mehr musste das der Fall sein bei den Bittgängen, die in der Regel weder der Kaplan noch der Lehrer begleitete. Gebetet wurden die jedem bekannten Rosenkränze und Litaneien. Mit Gesängen meldete sich der Altbayer bei dieser Gelegenheit nie an der Himmelspforte an. Manche Prüfung erwuchs dem Etterschlager bei den beiden jährlichen Wallfahrten nach Andex oder, wie man kurz sagte, nach dem Heiligen Berg. Seit Jahrhunderten zieht ihn ein christliches Kloster, von dem aus man eine weite und wunderbare Rundsicht hat. Eine erhaltene Chronik desselben gibt uns Kunde, dass die Schweden es mehrmals von Augsburg aus besucht, geplündert und angezündet haben. Dieser heilige Berg war ein Hauptanziehungspunkt für die ganze Umgebung. Schon nach einer Viertelstunde Weges, den die Etterschlager bereits am frühen Morgen unter die Füße nahmen und der durch einen schönen Buchenwald führte, meldete sich die erste Andachtsstörung. Wir Buben flüsterten: »Jetzt kommt der See!« Alles hob den Kopf und gab ihm einen Ruck nach rechts. Da lag es, das Kleinod der Gegend, eingebettet in einer Mulde, umsäumt von saftgrünen Feldern und Wiesen, von sanften Hügeln, auf denen junggrüner Wald und weiß glänzendes Gehöfte prangte. Dazu die Luft voll Wald- und Wiesenduft, voll blauem Hauch und goldigem Sonnenglanz, in dem schmucke Möwen sich jauchzend tummelten. Das Herz überfüllt von wonnigem Frühlingsahnen. Da konnte niemand widerstehen, der Vorstellungsverlauf in den Gehirnen erlitt eine Stauung und alles staunte Gottes herrliche Natur an. Das war ein anderes Gebet, in das die Seelen sich tauchten, und ein anderes Fühlen, das mit Engelschwingen zum Himmel trug. Herr und Gott, wie wunderbar sind deine Werke! Der Wallfahrerzug kam unwillkürlich in ein langsameres Tempo, das sich erst wieder beschleunigte, wenn der Kaplan von Wessling her dazustieß. Dann setzte auch wieder das Beten ein, das mit Recht da verstummte, wo Gott sprach. Steinebach, das am Ostende berührt wurde, lenkte unsere Herzen nur einen Augenblick ab. Beim Vorübergehen am letzten Haus links flüsterten wir Buben einander zu: »Obwohl der Närrische da droben noch gefangen gehalten wird? Er ist schon viele Jahre eingesperrt.« Dann zogen wir wieder am Rosenkranz und setzten die Beine in gleichmäßigem Schritte voreinander, wenn nicht der Närrische gerade schrie und tobte. In diesem Fall allerdings riss es auch die Köpfe links hoch. War Auing überwunden, trat eine Gebetspause ein. Man besah und besprach den Stand der Saaten, zog aus einer Provianttasche allenfalls auch ein Stück Brot, zerklopfte mit einem Messer die Schale eines gesottenen Eis und freute sich des Daseins. Bald umfing uns wieder ein freundliches Wäldchen, in dem die Vögel pfiffen und die Eichhörnchen ihr wunderbares Schauturnen vorführten. Das war immer eine Wonne für Kinderaugen. Mit dem Austritt aus dem Wäldchen breitete sich vor unseren Blicken wieder ein hübsches Landschaftsbild aus. Vor uns lag ein langgestrecktes Wiesental, das sich von Ost nach West bis an den Ammersee ausdehnte. Ruhte es im Osten breit und behäbig in der Landschaft, so zog es sich in der Mitte wesentlich zusammen, um den von Nord und Süd anrückenden Hängen und Hügeln Raum zu bieten. Auf dem Südhügel lag stolz und malerisch das halb vom Wald umrauschte, halb vom Pilsensee umspülte Schloss und Dorf Seefeld, das freundlich über das Tal zum reizend auf dem Nordhügel liegenden Hechendorf grüßte. Erst nach dieser Enge erweitert sich die Landschaft wieder, um im Herrschinger Winkel dem Ammersee das Wort zu lassen. Dieser sandte früher seine oft vom stürmischen West gepeitschten wilden Wogen über den ganzen Winkel bis nach Seefeld, bis er sich endlich durch die in blinder Wut herangewälzten Sandmassen selbst den Weg verlegte. Aber eine Urkunde über sein einstiges Eigentumsrecht hat er dem Schlossherrn in Seefeld hinterlassen, und das ist der Pilsensee. Klein, aber fein. Oft wurden bei diesen Morgenwanderungen die alten Behauptungen wieder aufgefrischt, dass manche Fische im taufeuchten Mai die Fluten des Pilsensees verlassen und den umliegenden Wiesen Besuch abstatten. Im östlichen Talgrund hat einstmals ein verständiger Graf von Seefeld sein Gut Delling mit Seefeld durch eine breite, gute Straße verbinden lassen. Und zum ewigen Angedenken säumte er dieselbe durch eine Allee von Eichbäumen, die in meiner Jugend bereits viel bewunderte Riesen waren. Stämmig und stark standen sie da und griffen mit ihren knorrigen, gewaltigen Armen nach allen Richtungen aus, um ein Stück Welt zu umfassen. Unter und auf ihnen flatterte und tanzte und sang ein großes Heer leichtlebiger Stare. Auf manchen saßen einzeln oder zu Paaren ruhig und würdevoll große schwarzgefiederte Gesellen, die mit philosophischer Ruhe dem aufgeregten Völklein zusahen. Uns Buben machte es immer ein großes Vergnügen, durch Händeklatschen die Stare vor uns herzutreiben, bis sie endlich in einem Bogen über die Wiesen schwirrten und sich hinter uns wieder auf einen Baum setzten. Links von uns blinkten aus Baum und Busch die weiß getünchten Häuser von Oberalting, das die äußersten Vorposten westlich bis gegen Seefeld vorschob. Am Seefelder Berg angekommen, wurde kurz Halt gemacht und dann unter lauten Beten die Höhe bestiegen. Wie beim Durchwandern eines jeden Dorfes setzten wir Buben auch im Orte Seefeld unsere ganze Lungenkraft ein. Die Seefelder sollten es hören, dass es wir Etterschlager sind. Sie sollten auch zu den Fenstern herausschauen, denn es gibt doch nichts Langweiligeres als ein Dorf, in dem niemand gafft. In einem toten Dorf kommt auch der Wanderer nicht auf seine Rechnung. Hatte der Vorbeter ein Einsehen, so ließ er beim Schlosse wieder eine Gebetspause eintreten. Dann verzogen sich die Buben rasch gegen den Rittersaal, um die Herrlichkeiten desselben so weit als möglich durch die Fenster zu bestaunen. Gesättigt wurden dabei die Augen allerdings nur sehr wenig. Nun begann der wunderbare Fußweg durch parkartigen Wald bis gegen Andex. Er allein schon verlohnt eine Wanderung nach dem Heiligen Berg. Nach 3,5 Stunden Weges kamen wir um 9 Uhr vormittags dort selbst an. Mit einer letzten Lungenanstrengung erklommen wir den Berg und hielten Einzug in die Kirche. Bald darauf begann das Hochamt und nach demselben die Besichtigung der Heiligtümer und der Bilder, die das Mirakel von der Maus und der heiligen Hostie darstellen. War die Christenpflicht erfüllt und der Hauptzweck der Wallfahrt nach Meinung der Bittgänger erreicht, dachte man an Befriedigung des Magens und Stärkung der Glieder. Vor der Kirche nach Süden breitete sich ein ebener Platz aus, der von einzelnen Gebäuden umsäumt und mit etlichen Bäumen besetzt war, unter denen für die Pilger hölzerne Bänke und Tische bereitstanden. Bei schönem Wetter begann nun für einige Stunden ein frohes Volkstreiben im Freien. In Maßkrügen aus Steingut, ohne Deckel, erwarb sich jeder an der Schenke sein Bier. Hatte man sich einen Platz erobert, so kamen aus dem Brotsack Schmalznudel, Eier, Käse und so weiter zum Vorschein, und jeder pflegte mit Zunge und Zahn, Gaumen und Kehle sein leibliches Wohl. Kinder und Weiber sprachen auch bei den Buden vor, in denen allerlei Gebäcke und Leckereien zu haben waren. Wenn sich die uralte Wahrheit, dass jeder Sack einmal voll wird, an allem erfüllt hatte, begann das Fluten und Branden der Massen, die von den verschiedensten Orten Südbayerns hier zusammenflossen. Bekannte und Freunde schüttelten sich die Hände, die Weibsleute musterten ihre Mitschwestern aus den fremden Dörfern von Kopf bis zum Fuß und hielten Modenschau, und die reifere Jugend beiderlei Geschlechts sah nicht nur auf den Hut, sondern auch darauf, was für ein Kopf denselben trug. Und unter den Bändern und Maschen, die das jugendfrische Jungfernhaupt zierten, und im Schatten der Hutkrempe, die verwegen das Burschenhaupt umrahmte, entstanden häufig Gedanken, die nicht unmittelbar vom bußfertigen Herzen eingegeben waren. Mancher blieb hinter einer Schönen stehen, die an einer Bude ein Andenken vom heiligen Berg erstand oder um eine Brosche oder ein Halskreuz feilschte. Da gab es Gelegenheit, der Augenlust zu frönen. Wir Buben hatten ein ganz anderes Geschäft, dem mit Eifer nachgegangen wurde. Es ging unter uns die Sage, dass zur Zeit der Schwedenkriege am Westhang des Berges die großen Getreidestädel standen, die bei einem Plünderungszug der furchtbaren Feinde samt Inhalt in Flammen aufgingen. Da war nun in der Regel bald der ganze grüne Hang mit Buben bespickt, die wie die Wühlmäuse in die Bergwand gruben, um nach angebrannten Weizenkörnern zu suchen. Der Erfolg blieb nie aus, und der gewonnene Schatz gab auf dem Heimweg viel Stoff zu Auseinandersetzungen freundlicher oder feindlicher Art, je nach der Entwicklung der Sache. Um 2:30 Uhr nachmittags traten die Etterschlager dann in der Regel wieder ihre Heimreise an. Der 3,5-stündige Weg, der in der zweiten Hälfte ständig, zuletzt sogar steil anstieg, das viele und ungewohnte laute Beten, ging den Leuten in die Beine und in die Kehle. Fronleichnam. Die Krone aller religiösen Feste war für mich das Fronleichnamsfest. Es wurde am Fronleichnamstag in Waldstadt am Sonntag darauf in Etterschlag mit aller Pracht, die auf dem Dorfe möglich war, gefeiert. Frühmorgens schon krachten die Böller, dass alle Häuser erzitterten. Kirche und Dorf waren mit Birken geschmückt. Jung und alt erschien im größten Staat, die Mädchen meistens mit umkränztem Haupte. Gab der heilige Petrus einen schönen Tag, so bewegte sich die Prozession durch die Fluren, wobei der neue Traghimmel in Seide und Gold sowie alle Fahnen und Kreuze der Kirche erst recht zur Geltung kamen. Grünsink. Ende Juli und Mitte August wurde in Grünsink Duld begangen. An einer großen Buche hing die Kanzel, an anderen standen Beichtstühle, an der Außenwand der Kapelle prangte der Altar. Unter mächtigen Buchen, die auf kleinen Bodenerhebungen standen, ließen sich nieder der Wirt von Etterschlag, die Wirte von Wessling und Seefeld. Jeder errichtete eine offene Feuerstelle. Und seine Gäste saßen an und auf in den Boden eingerammten Tischen und Bänken. Der Straße entlang boten die Krämer in Buden ihre Ware feil. Es waren immer zwei echte und rechte Volksfeste, die hier in Gottes freier und herrlicher Natur gefeiert wurden. Schon am frühen Morgen fanden sich diejenigen ein, die beichten und kommunizieren wollten. Um 9 Uhr begann die Predigt, worauf ein feierliches Hochamt folgte, bei dem der Kirchenchor von Wessling eine größere Messe aufführte. Nach dem kirchlichen Teil der Feier überfluteten die Massen die Niederlassungen der Wirte. Da gab es Gesottenes und Gebratenes, und auf weite Strecken rissen an diesen Tagen die Braten und Bierdüfte die Oberherrschaft an sich. Wo der Stoff am feinsten, der Tropfen am besten war, leerte ein Blick über die Heerlager. Um manches Fass standen sie mit den deckellosen Steinkrügen dichter und geduldiger als am Morgen vor den Beichtstühlen. Meinte es die Sonne auch noch recht gut, so gab es trotz des schönen Schattens, in dem man saß oder lag, manchen heißen Kopf, der nachmittags beim Heimwandern seine Bedeckung für überflüssig erachtete und deshalb irgendeinem Busche zur Aufbewahrung übergab. Solche Vorkämpfer der hutlosen Zeit tauchten damals schon da und dort auf. Die Wallfahrtsstätte in der grünen Senke oder Sinke entstand urkundlich um das Jahr 1762. Der Gedanke, dass hier vielleicht schon vor Einführung des Christentums ein Treffpunkt für die Urbevölkerung war, lässt sich nicht ganz von der Hand weisen, auch wenn die Urkunden darüber schweigen. In früher Zeit, in der das noch junge Christentum einen heftigen Kampf gegen das Heidentum führte, wurde manches zugedeckt und ausgemerzt, was man verschwinden lassen wollte. Die Grünsinker Waldfeste erinnern mich gar zu viel an die oberpfälzischen Bergfeste, die sehr häufig an altheidnischen Opferstätten abgehalten werden. Mir selbst wurde in der Jugend Folgendes mitgeteilt. Geht man nachts an der Grünsinker Kapelle vorbei, so hört man in derselben nicht selten ein schauerliches Poltern und unheimliches Rauschen. Klopft man dann an die Tür, so springt diese auf, und heraus kommt ein schwarzer Pudel mit feurigen Augen oder ein feuriger Mann, und wehe dann dem Frevler, der leichtsinnig anpochte. Ich bin als Bube in der Dämmerung oder Nacht immer mit heiligem Respekt und in möglichst großem Bogen um die Kapelle gegangen. Sie war in der Finsternis für mich ein Ort des Grausens. Der Name Grünsink ist jedenfalls vom Volk geprägt, denn die Sink oder Senke ist volkstümlich. Die Sage vom verirrten Jäger, der, als er sich mit Mariens Hilfe zurechtgefunden hatte, ein in Schluifeld gefundenes Bild stiftete, habe ich in meiner Jugend nie gehört. Hauptverkaufsartikel waren bei der Grünsinker Duld Rechen, Heugabeln, Sensen, Wettsteine mit den dazugehörigen Gefäßen. Die Urwüchsigkeit verloren diese Feste, als sich die Münchner, die in Wessling und Wallstadt in der Sommerfrische waren, einfanden. Das köstlichste Gut war der Etterschlager Jugend, das freie und unbehinderte Umherschweifen in Feld und Hain, in Wiese und Wald, im Moor und an den Ufern der Gewässer. Dabei lernte sie alles kennen, was da kreucht und fleucht und die Natur dem Auge bietet. Und das war sehr, sehr viel. Der von unserem Garten nur durch die Straße nach Grafrath getrennte Dorfteich, genannt Lacher, bot zu allen Jahreszeiten etwas, was Kopf und Herz erregte. Kaum war das Eis verschwunden, wurde es lebendig im Wasser. Da tauchte der Frosch empor und lugte neugierig in die Welt, ob sie noch so sei, wie er sie verlassen. Und wir Buben passten schon auf die nassen Gesellen, die uns den ganzen Sommer viel Spaß machten und viel Anlass zum Nachspionieren gaben. Im ganzen Dorf gab es kaum einen Knaben, der nicht mit der ganzen Entwicklungsgeschichte dieses Quäkers bekannt gewesen wäre. Und wenn wir auch nicht immer Gutes für ihn im Schilde führten, Freunde waren wir doch. Und verstümmelt durch Beraubung seiner Schenkel haben wir ihn nie. Die Etterschlager hatten etwas Besseres zum Essen. Und die gierigen Stadtmäuler waren zu weit entfernt. Mancher Stein flog gegen ihn, wenn er sich behaglich auf einem Blatt der Wasserrose sonnte und die dumme Welt anglotzte. Aber der brütende Philosoph war immer flinker als die Bubenhand, denn kaum, dass sie sich erhob, glitt er in den schützenden Pfuhl und war verschwunden. Auch was der Teich sonst noch bot, entging unserer Aufmerksamkeit nicht, ob es nun die Wassernatter oder ein Käfer oder ein sonstiges Getier war. Wir konnten stundenlang vor der Pfütze hocken, um die Bewohner derselben in ihrem ganzen Tun und Treiben auszuspekulieren. Gelegenheit, an sie zu kommen, bot sich reichlich. Bald mussten die Pferde in die Schwemme geritten, bald die Gänse zum Baden getrieben werden. Dann wiederum hatten die Wägen oder Schubkarren ein Bedürfnis nach Wasser, und sie wurden, sobald sie verlext waren, der Lacher einige Zeit anvertraut. An heißen Tagen trampelten und warteten die Kühe und Schweine mit größtem Behagen darin herum. Und so gab es für einen Dorfbuben immer Ereignisse, bei denen er nicht fehlen durfte. Waren Binsen und Schilf interessant, dann stülpte man die Hose auf und holte sie heraus. Die schwarzbraunen Wasserkolben wurden sogar hier und da ausgerauft. Daheim zierten sie den Herrgottswinkel. Die Wiesen waren vom Frühling bis zum Herbst beliebte Tummelplätze. Wir kannten die meisten Blumen, wenn auch nur mit dem Volksnamen. Wir sammelten die verschiedenen Bauerntierarten, den Kümmel und andere schmackhafte Dinge und zertraten dabei manchmal das Gras mehr, als dem Bauern lieb war. Dem Maulwurf spürten wir fleißig nach und waren gern dabei, wenn der Maulwurffänger seine primitiven Fallen, die Schlingen, legte. Eine Augenweide bot uns dann so ein schwarzer Geselle, wenn er in der Luft baumelte. Vom Heer der Insekten sahen wir uns natürlich diejenigen genauer an, die uns Aug und Ohr erfreuten oder unser sanftes Gemüt in kindliche Wut versetzten. Alles, was biss und stach und nach unserem Blut lechzte, gehörte zu unseren Todfeinden. Was aber glänzte, in der Luft schaukelte und gaukelte, Hüpf- und Springkünste trieb, summte und brummte, schwirrte und zirpte, gehörte zu unseren Freunden, wenn auch manchmal zu den Lästigen. Wo Bäume sind, sind auch Früchte. Und wo Früchte sind, gibt es Vögel, Eichkätzchen, Wieselmarder, Füchse und anderes beutelüsternes Zeug. Ratten gab es damals meines Wissens in Etterschlag nicht. Und wenn wir Buben all den Schlaumeiern der Luft oder des festeren Erdbodens nachgingen, da trafen wir häufig den Schlauesten unter allen, den Freund Kater auf seinen Pirschgängen. Auf einer Wiese, die westlich vom Dorfe lag und durch Gebüsche und einzeln stehende Bäume vom angrenzenden Wald getrennt war, trieb sich einen ganzen Sommer schon ein Wieselpaar herum. Ich beobachtete es aufmerksam, wenn ich im Mai oder Juni den Gras und im September den Grummetmähern das Frühstück oder das Vesperbrot brachte. Bald hatte ich herausgebracht, dass das Wiesel nicht nur ein beutegieriges, sondern auch ein bissiges Vieh ist, das selbst vor der Menschenhand keinen Respekt hat. Mein Bruder, der eines fangen wollte, konnte davon ein Lied singen. Gegen den Herbst, als wir zum Laubrechen in den Wald fuhren, sah ich auf einmal statt der dunklen, fast schwarzen Schnellläufer zwei weißliche. Ich war erstaunt. Mein Bruder aber sagte, das bedeutet viel Schnee im Winter. Ja, wissen das denn die Wiesel im Voraus, meinte ich. Es scheint, sagte der Bruder, denn sie schaffen sich einen weißen und warmen Pelz an. Mir fielen sofort wieder die fast weißgrauen jungen Füchse ein, die ich einstens ausgegraben sah. Mein Auge schärfte sich für den Farbenwechsel im Spätherbst, und bald sah ich Spuren desselben auch bei vielen Vögeln unserer Wälder. In lieber Erinnerung sind mir auch meine Wanderungen durch die Getreidefelder, die ich zum Teil mit Schulkameraden, zum Teil an Sonn- und Feiertagen mit meinen Eltern vollführte. In Etterschlags Fluren trennten beide Reine die Äcker voneinander. Und da der Bauer nach allen Richtungen Fußwege liebt, so mussten vielfach die Feldreine dazu herhalten. Es dünkte uns Buben köstlich, zwischen mannshohen Ähren zu wandeln, ungesehen von den Hühnern und Hasen des Feldes und der brütenden Sonne am Himmel. Barfuß und möglichst lautlos durchkreuzten wir die Felder, und plötzlich, wie der Geist aus der Finsternis, tauchten wir vor einem Meer oder Acker auf. Großartig erschienen die wogenden Ährenfelder, wenn sie unsere Kriegspfade gegen die Waldstadt erdeckten. Da konnten wir Etterschlager unseren Letztere heranschleichen und dann wie das Ungewitter losbrechen. Aber manchmal hatten unsere Gegner gute Kundschafter, und dann gab es nicht nur Hiebe, sondern auch Gegenhiebe. Oft entwickelte sich sogar ein gewaltiger Steinregen, der die Opfer traf, ohne dass sie wussten, woher. Der Eltern Lieblingssache war es, wie schon früher erwähnt, an Feiertagen das Wachstum der Saaten zu beobachten. Dabei lernten wir Bauernbuben die Getreidearten auf einen Blick erkennen und Werturteile fällen, die dem Stadtbuben trotz des gelehrten Naturgeschichtsunterrichtes immer ungelöste Rätsel blieben. Allen Schädlingen der Felder wurde nachgespürt, von der am Halm emporkletternden Maus, die die Ähren abbeißt, bis zu der am Boden wuchernden Kleeseide, die den Klee erwürgt. Auf meinen Streifzügen oder Pflichtgängen durch die Felder erblickte ich öfters eine Landidylle, wie sie eigenartiger nicht gedacht werden kann. Von den drei Feldkreuzen der Etterschlager Flur stand eines nordöstlich vom Dorfe, einige hundert Schritt von diesem entfernt. Hinter dem Kreuz stieg eine Bodenwelle an, auf deren Höhe ein Teich, besser ein seichter Tümpel lag. Am Südrand desselben standen zwei mächtige Eichen, die ihre knorrigen Äste weit, zum Teil sogar über den Tümpel hin ausbreiteten. Den Teich umgab magerer Boden, der immer mit spärlichem Grase bewachsen war. Für Getreidebau untauglich gönnte man die nicht allzu große Fläche dem Schaf- und Schweinehirten und seiner Herde. Troff der Segen von oben häufig und reichlich herab, so barg der Teich auch reichlich das köstliche Nass. Lachte aber im Hochsommer die Sonne gar zu lange über der lechzenden Flur, so verschlammte er oder trocknete fast ganz aus. Das aber war eben die Zeit, in welcher die grunzenden Vierfüßler sehnsüchtig des Tümpels gedachten. Kaum ertönte das tutende Horn auf der Dorfstraße, wurde alles im Stall rebellisch, und kaum war die Tür geöffnet, stürzten die Borstenträger hinaus und dem Tümpel zu. Die Schafe trippelten blökend hintendrein, und der Hirt mit seinem Hund hatte gegen diese Richtung in der Regel auch nichts einzuwenden. Und so fanden sich all die Edlen an dem vielbegehrten Platze ein. Die Schweine in der Pfütze, Schafe und Schäfer im Schatten der Eichen. Auf dem Geäst der beiden Riesinnen tummelte und lärmte fast stets eine große Schar Stare, die einige Raben von oben herab beäugten. Das war immer ein Bild zum Malen. Unsere Streifzüge führten uns Buben häufig an die Ufer des Schluifelder und des Wörthsees. War es im Sommer sehr heiß, so warfen wir Hosen und Hemd, mehr hatten wir in der Regel nicht am Leib, an den Strand und eilten in die Fluten. Badehosen kannten wir nicht, und doch kam nichts Unrechtes vor. Als Badewanne genoss der Wörthsee den Vorzug, denn er war besonders am Ostufer ideal. Der Schluifelder See hatte nur von der Schluifelder Seite einen ordentlichen Zugang. Dieser war zwar fest, aber seicht, und man musste weit hineinpatschen, bis das Wasser an die Knie reichte. An allen anderen Seiten umlagerte ihn saftiges Moor, und seinen Grund bedeckte zäher Letten, der dem Badenden gefährlich wurde. Auf dem Heimweg untersuchten wir regelmäßig die Moorgräben und Torfgruben nach Molchen, Salamandern, Blut- und Rossegeln. Wenn die Bauern oder Bäuerinnen Schröpfen brauchten, nahmen wir ein Glas mit, steckten das nackte Bein in den Moorgraben und zogen es nach kurzer Zeit wieder heraus. Stets hingen einige dieser blutsaugenden Vampire daran. Wir ließen sie rasch im Glas verschwinden und verehrten sie den heilbedürftigen Dörflern. Damals war das Schröpfen und Aderlassen noch allgemein im Schwung. Kinderspiele. Von den Spielen der Etterschlager Jugend will ich nur jene erwähnen, die sich an das Freie knüpften und einen besonderen Charakter aufwiesen. Den breitesten Rahmen nahm bei den Schulkindern beiderlei Geschlechts das Schussern ein. Es wurde leidenschaftlich getrieben und der Schusserhandel blühte sogar während der Unterrichtspausen in der Schule. Des Eierkugelns und Eierpeckens wurde schon früher gedacht. Sehr großen Anklang fand bei der männlichen Jugend bis zu 18 Jahren das Platteln. Runde Bleiplatten von 8 bis 10 cm Durchmesser wurden mit der rechten waagrecht in die Höhe der linken Schulter gebracht und gegen ein Ziel, eine sogenannte Daube, geschleudert. Sonst galten ungefähr die Regeln des Eisschießens. Erwähnung verdienen noch das Stöckeln, Münzenwerfen und Pfeilschießen. Beim Stöckeln trieb man einen gespitzten Stock von 30 bis 40 cm Länge und 1,5 bis 2 cm Durchmesser in die Erde. Oben auf den glatten Querschnitt legte jeder Spielteilnehmer einen Pfennig, die Schrift nach oben, das Wappen nach unten. Waren es viele Spieler, so entstand eine kleine Säule aus Pfennigen. Dann warf man aus einer gewissen Entfernung mit einem Schusser gegen den Stock. Wessen Schusser am nächsten beim Stocke liegen blieb, der durfte zuerst schlagen, das heißt den Schuss von oben auf die Pfennigsäule schleudern. Traf er, so sprangen alle Pfennige vom Stock. Jene mit der Schrift nach oben gehörten ihm, die anderen sammelte der Zweitnächste am Stock, legte sie wieder auf diesen und schlug. Beim Münzenwerfen oder Anwandeln warfen zwei Spieler je einen Pfennig an die Wand. Fiel dieser auf die Schrift, so gehörte er dem Spieler A, wenn auf das Wappen, dem Spieler B. Das Pfeilschießen geschah mit einer vom Schreiner gefertigten Armbrust, die man in Etterschlag Ballester nannte. Das Wort stammt von Arkubalista, Arkus der Bogen, und bedeutet Schleuder- oder Wurfmaschine. Im Mai, wenn die Vögel auf allen Bäumen und Büschen sangen oder pfiffen, erwachte auch in dem Buben der musikalische Sinn aufs Neue. Sie pfiffen nicht nur mit dem Munde, mit den Fingern im Munde, sondern auch mit selbstgefertigten Maipfeifen, mit Birkenrinde und Blättern, mit Kämmen und Hohlschlüsseln. Da wurde es im Dorf von oben bis unten lebendig, und die Menschen wetteiferten mit den geflügelten Sängern der Luft. Wintervergnügen. Im Winter war das Hauptvergnügen der Etterschlager Jugend das Schlittenfahren, wozu breite, niedrige Schlitten benutzt wurden. Auf ihnen saß oder lag man, oder man stand darauf, steckte einen Spieß zwischen die Beine und schob sich vorwärts. Letzteres war natürlich nur bei den Buben Sitte. An Sonn- und Feiertagen setzten sich oft 10 bis 20 Knaben und Mädchen auf einen Holzschlitten und sausten durch das Unterdorf. Damit keine stürmische Landung im Straßengraben erfolgte, wurde ein kleiner Schlitten an der Deichsel befestigt. Darauf setzte sich ein kräftiger und gewandter Bursche, der das ganze Gefährt lenkte. Hatte der Schlüffelder See schönes Eis, so war er der Schauplatz des Wintervergnügens. Einen gefährlichen Wintersport trieben wir Knaben oft auf dem Dorfteich. In der Mitte desselben schlugen wir einen Pfahl von der Dicke einer Wagenachse ein. War er schön eingefroren, stülpten wir ein Wagenrad darüber und befestigten an ihm in der Richtung der Speichen eine einige Meter lange Stange. Am äußeren Ende der Stange wurde ein kleiner Schlitten befestigt, auf den sich Waghalsige auf den Bauch legten und festhielten. In das Rad steckte man schief nach oben zwei kurze Stangen, mit denen das Rad gedreht wurde. Ging die Sache flott, so sauste der kleine Schlitten an der langen Stange in rasender Eile im Kreise herum. Hatte der darauf Liegende keine kräftigen Arme, so ließ er bald los, worauf er über die Eisfläche flog. Einmal schlug die Stange einen unachtsamen Burschen nieder, so daß er eine Viertelstunde bewusstlos dalag. Mancher ersetzte auf dem Eis den Schlitten durch ein anderes, ganz eigenartiges Gefährt. Er verschaffte sich zwei Schienbeine oder Schenkelknochen von einem Rinde oder Pferde, schliff sie auf einer Seite glatt, sägte zwei Schlitze ein, durch die er Lederriemen zog, und schnallte sich die Knochen an die Füße. Dann steckte er seinen Spieß zwischen die Beine und fuhr wie mit dem Schlitten dahin. Bei windigem Wetter kam es auch vor, dass einer der erfinderischen Buben ein Segel an seinem Schlitten befestigte und sich vom Wind treiben ließ. Die Mädchen beteiligten sich am lustigen Treiben auf der glatten Eisfläche des Sees in ihrer Weise. Sie machten lange Schleifen, zogen oder schoben solche, die auf dem Schlitten saßen, oder ließen sich von einem Spießer in Schlepptau nehmen. Schlittschuhe kannte die Etterschlager Jugend damals noch nicht. Nur einmal bekam ich solche zu Gesicht. Auf ihnen produzierte sich ein Bub aus Starnberg, der während der Weihnachtsferien beim Lehrer auf Besuch war. Natürlich wurde er von der ganzen Dorfjugend entsprechend bestaunt.